durchzieht. Ich lese einfach jetzt am Anfang nur zwei Verse. Einmal Joel 1, Vers 1, da heißt es, dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Und dann Joel 4, Vers 21b, da heißt es, der Herr wird wohnen zu Zion. Neben der kurzen Vorstellung in Vers 1 besitzen wir eigentlich keinerlei Informationen über den Propheten Joel. In der Bibel begegnet uns der Name zuerst beim ältesten Sohn Samuels, 1. Samuel 8, Vers 2. Der Name bedeutet, Jahwe ist mein Gott, der Herr ist mein Gott. Wahrscheinlich gehörte Joel zu den frühesten prophetischen Schriftstellern und er hat wahrscheinlich seinen Dienst während der frühen Herrschaft des Königs Joas, in 2. Könige 11 und 12 lesen wir davon, in Juda ausgeübt. Er muss also noch die Propheten Elia und Elisa gekannt haben. Das war etwa 900 bis 800 vor Christus, also vor etwa 2800, 2900 Jahren. Das muss man sich mal überlegen, 2800, 2900 Jahren. Literaturkritiker bezeugen, dass dieses Buch stilistisch ein literarisches Glanzstück ist. Besonders bemerkenswert ist das Buch aufgrund folgender drei Tatsachen. Erstens, es enthält die großartigste Beschreibung einer Verwüstung durch Heuschrecken in der gesamten Weltliteratur. Zweitens, es gibt uns den ersten Hinweis auf die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch, über alle Menschen. Und drittens, die Weissagungen des Buches betreffen den ganzen Zeitraum zwischen der Zeit Joels und dem Ende der Zeiten. Also eine gewaltige Spanne. Beginnen wir mit dem ersten Gedanken, dem Gericht Gottes über Israel. Das wird uns in diesem Buch geschildert. Es hatte zuerst eine schwere Dürrekatastrophe, dann eine Heuschreckenplage gegeben, die große Verwüstungen anrichtet. Da heißt es in Vers 4, was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Obwohl Mose und Salomo Heuschrecken als ein Mittel der göttlichen Züchtigung angeführt hatten, hat das Volk das in diesem Fall nicht erkannt. Die haben nicht erkannt, dass diese Plagen Gerichte Gottes über sie waren. Ich habe vor einiger Zeit mal, muss ich einfach mal so einflechten, weil es mich furchtbar aufgeregt hat. Im Fernsehen kommen ja ab und zu mal irgendwelche Prediger. Und einer der Prediger hier aus dem Rhein-Main-Gebiet hat eine Heuschreckenpredigt gehalten. Und dann hat er doch wirklich gesagt, die Heuschrecke hat eine gute Mentalität, die kämpft über alles hinweg und wir in der Gemeinde brauchen eine Heuschreckenmentalität. Da habe ich mir gedacht, mein lieber Mann, weiß der gute Mann nicht, dass Heuschrecken immer ein Gericht Gottes sind? Einfach die Augen wie verblendet, sage ich mal, einfach zugekleistert. Wir brauchen in der Gemeinde keine Heuschreckenmentalität. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Dann wären wir an dem falschen Platz, sage ich nur mal so nebenbei. Joels Auftrag bestand darin, auf den traurigen Zustand des nationalen und geistlichen Lebens als Ursache der Plage hinzuweisen und das Volk zur Buße aufzurufen. Denn diese war der wesentliche Schritt zu einer nationalen Rückkehr zu Gott. Und leider müssen wir beim Volk Israel immer und immer wieder diese Auf- und Abbewegung im geistlichen Leben beobachten. Mal sind sie bei Gott ganz nah und dann sind sie wieder so weit von Gott entfernt. Ich glaube, es gibt, glaube ich, zurzeit in keinem Land der Welt so viel Atheisten wie in Israel. Das ist eine Katastrophe, aber es ist so. Es gibt sehr viele gläubige Juden. Es gibt eine ganz große Anzahl in der Zwischenzeit messianische Juden. Aber es gibt auch unendlich viel Atheisten. Tragisch, alles nebeneinander, Licht und Schatten beieinander. Es gab ja auch in Europa und in Deutschland immer wieder Erweckungszeiten und dann wieder Rückfall bis hin zum Abfall von Gott. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo der an Jesus, an Gott und glaubt und die Bibel für Gottes Wort hält, schon als Fundamentalist und damit als gefährlich angesehen wird. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, die Auseinandersetzung in Kelkheim mit der Open Doors Zentrale. Da stand in den Zeitungen, in der Rundschau und im Höchster Kreisblatt, die wollen wir hier nicht haben. Die haben sich nicht von fundamentalistischen Organisationen wie der Evangelischen Allianz distanziert. Mann, wo leben wir eigentlich? In was für einem Land? Die Stadtverordnete hat gesagt, die Leute von Open Doors wollen wir hier nicht haben. Dabei tun die Leute nur ihren Dienst an den verfolgten Christen in dieser Welt. Und zwar einen guten Dienst. Wir leben im Land der Reformation und des Pietismus. Und doch leben wir in dieser bitteren Realität heutzutage. Also das heißt, unser Land, unser Volk ist inzwischen weit abgekommen von der Nähe oder von der Beziehung zu Gott. Aber diese Notzeit für Israel war noch nicht alles. Es folgte die Prophetie für das, was jetzt noch vor dem Volk liegt. Joel wies ebenfalls darauf hin, dass die Heuschreckenplage ein Schattenbild war für eine noch schlimmere Invasion. Zweifellos ging diese Weissagung teilweise durch die heidnischen Horden in Erfüllung, die damals in das Land einfielen. Da heißt es in Vers 5 und 6, wachet auf, ihr Trunkenen, und weint und heult alle Weinsäufer um den süßen Wein, denn er ist euch vor eurem Munde weggenommen. Denn es zieht herauf in mein Land ein Volk, mächtig und ohne Zahl. Das hat Zähne wie Löwen und Backenzähne wie die Löwinnen. Grund für diese Heimsuchung, die Dürre und die Heuschreckenplage und den Angriff der Feinde war, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir. Die sollten sich Gott wieder zuwenden. Sie sollten dadurch gewarnt sein. Diese Aufforderung macht doch deutlich, dass sie von Gott abgefallen und auf dem falschen Weg gewesen sind. Denn das bedeutet ja Bekehrung, Umkehr vom falschen Weg und Hinwendung zu Gott. Aber dazu muss man erstmal erkennen, dass man auf dem falschen Wege ist. Leben wir nicht in einer Zeit, in der überdeutlich wird, wie sehr sich die Völker dieser Welt auf dem Irrweg befinden? Warum? Gott bleibt außen vor. Gott bleibt außen vor. Die Welt wird immer chaotischer. Die Krisen sind ja global mittlerweile. Es gibt ja keine hausgemachte Krise mehr im Grunde genommen. Das breitet sich ja gleich über den ganzen Erdball aus. Und im Grunde genommen müssten sie sagen, Leute, wir haben keinen Plan, wir wissen gar nichts, wir wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Und warum? Gott bleibt außen vor. Würden sich die Menschen dieser Welt Gott zuwenden und nach seinem Willen fragen, dann wäre vielleicht noch etwas zu retten. Dann würde die ganze Atmosphäre in der Welt, in der wir leben, eine andere sein. Stattdessen driftet die Menschheit immer weiter von Gott weg und die Ich-Sucht feiert Triumphe. Bei den Völkern genauso wie im Leben der einzelnen Menschen. Wie manchmal auch in unserem Leben. Macht, Egoismus, Habgier regieren diese Welt und deshalb taumeln wir von einer Krise in die andere. Von einer globalen Krise in die andere, möchte man sagen. Westerwelle, zu dem ich ja nun wirklich kein inniges Verhältnis habe, der ist für mich in manchem ein rotes Tuch. Aber er hat mal den sehr angegriffenen Begriff gebraucht von der spätrömischen Dekadenz. Also wer Nachrichten gesehen hat, der hat das mal gehört vom Westerwelle, ist er sehr für angegriffen worden. Aber wo er recht hat, hat er recht. Genau darin befinden wir uns. Brot und Spiele braucht das Volk. Toll, wir hatten die Europameisterschaft im Fußball, wir sind zwar nicht Europameister geworden, Pech, dumm. Wir hatten die Olympischen Spiele. Spiele, Brot und Spiele braucht das Volk. Das Prinzip ist klar, ich bin nicht gegen Sport, ich bin nicht gegen Fußball, aber das Prinzip ist doch hier klar. Die Spiele tragen zur Entspannung bei und die Probleme treten in den Hintergrund. Das war im alten Rom schon so, aber davon sind sie ja nicht weg. Sie holen uns hinterher umso mehr ein. Je mehr wir verdrängen, egal was es ist in unserem Leben, wenn wir die unangenehmen Dinge in unserem Leben beiseite schieben, irgendwann holen sie uns wieder ein. Diese Erfahrung macht jeder. Auf diese Weise wird die Welt gerichtsreif, damals wie heute. Und dann folgt eben als zweites der Ruf zur Umkehr. Vers 12, 13 und 14. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Gott ist nicht glücklich darüber, wenn er irgendeine Strafe aussprechen muss. Das tut Gott am allerwenigsten gern. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er seinen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinden, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder, die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer, die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester des Herrn, Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk, lass dein Erbteil nicht zuschanden werden, dass die Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist denn nun ihr Gott? Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Das sind ja die Dinge, die wir gerne tun, Dinge, die so äußerlich wirksam sind. Ja, so das Kleider zerreißen, boah, das macht was her, da ist einer in tiefer Trauer. So wollten sie es jedenfalls ausdrücken. Oder in tiefster Empörung, höchster Empörung. Wenn dann der Hohepriester seine Kleider zerreißt, ja, das macht Eindruck. Das Zerreißen der Kleider war zum Beispiel Vorschrift für die Priester bei offenkundiger Gotteslästerung. Und es war bei allen ein Ausdruck tiefer Trauer. Aber Kleider kann man auch zerreißen, ohne innerlich beteiligt zu sein. Ohne innerlich beteiligt zu sein. Das sieht nach außen hin gut aus, aber in Wirklichkeit hat es keine Bedeutung. Bei echter Umkehr ist der ganze Mensch beteiligt. Und das ist mit dem Begriff seines Herzens ausgedrückt. Wenn wir verliebt sind, wart ihr schon mal verliebt? Ich hoffe, ja. Wer noch nie verliebt war, dem fehlt etwas ganz Entscheidendes im Leben. Also wenn man verliebt ist, dann hat nur eines Bedeutung, eines wirklich Bedeutung, der Mensch, den man liebt. Alles andere ist völlig unwichtig. Wir gehen weite Wege, nichts ist uns zu beschwerlich. Wir bringen Opfer und Dinge, die uns wichtig waren, werden angesichts der Liebe völlig unwichtig. Man sieht nur noch den, den man liebt. Und wie ist es mit unserer Liebe zu Gott bestellt? Und das ist ja das Wunderbare. Gott liebt uns wirklich. Er hat uns, er hat jeden einzelnen von uns in seinem Fokus. Und sein ganzes Interesse gilt unserem Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Gilt unserer Person, gilt deiner und meiner Person. Sein ganzer Fokus ruht auf uns. Das ist doch etwas Fantastisches. Gott, der vielen so ferne erscheint, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Wie viele sagen. Dieser Gott, an den ich glaube, kümmert sich um jeden einzelnen von uns. Wir sind ihm wichtig, aber wie ist es um unsere Liebe zu Gott bestellt? Wie wichtig ist er uns? Wie viel Mühe wenden wir denn auf, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Wie viel Mühe wenden wir auf, um mit ihm Gemeinschaft zu haben? Wie ist es, wenn wir entscheiden müssen zwischen den Dingen, die wir lieben, und Gott? Für wen und was entscheiden wir uns? Immer die große Frage. Die Realität sieht doch meistens so aus, dass wir einen Spagat versuchen. Gott zu lieben und trotzdem die Dinge zu tun, die uns wichtig sind. Wir versuchen diesen Spagat ständig. Und wenn wir uns das schon mal eingestehen, dann könnten wir ernsthaft über all diese Fragen nachdenken. Am Kreuz auf Golgatha hing aber ein ganzer Jesus, kein halber und schon gar kein Viertel Jesus. Seine Liebe war vollständig auf uns gerichtet, sonst wäre es keine vollkommene Erlösung geworden. Wenn Paulus im Brief an die Gemeinde zu Rom schreibt, in Kapitel 6, Vers 3 bis 9, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod hineingetauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich habe heute Morgen in einer anderen Predigt gesagt, wir müssen uns zweimal bekehren, im Grunde genommen. Einmal von der Sünde weg zu Gott hin und zum anderen von unserem alten Menschen in uns, dass dieser alte Mensch in uns durch Gottes Gnade erneuert wird, zu einem neuen Menschen wird. Diese Hinwendung brauchen wir auch. Natürlich kennen wir all das Wort von Luther, gell? Ich habe versucht, den alten Menschen zu ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Das ist ein alter Spruch. Und wir merken das ja auch damit. Aber es geht darum, dass wir uns überhaupt darauf einlassen und das auch wollen, dass der Mensch, der von der Ich-Sucht geprägt war, vom Eigenwillen geprägt war, dass dieser Mensch wirklich auch in den Tod Christi hineingegeben wird. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, werden wir ihm auch gleich sein in der Auferstehung. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Sie kann uns heimsuchen. Wir sind alle keine Menschen, die frei von Schuld und Sünde sind. So ganz hundertprozentig frei sind wir alle nicht. Aber wir dienen der Sünde nicht mehr. Sie ist nicht mehr unser Meister. Sie ist jemand, der uns ärgern kann. Aber sie ist nicht mehr Chef im Ring. Das ist Jesus. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Denn der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wir taufen ja, ihr ja auch hier in der Gemeinde, durch Untertauchen, so wie es im Bibeltext steht. Die Frage ist, haben wir uns ganz taufen lassen oder nur zur Hälfte oder zu einem Viertel? Ich muss das bekennen. Bei jeder Taufe achte ich darauf, dass der Täufling auch wirklich ganz unter Wasser ist. Nicht, dass hinterher eine Anfechtung kommt und sagt, da hat noch eine Haarspitze rausgeguckt. Manche sind so. Ich sage, oh, ich war aber noch nicht ganz unter Wasser, jetzt ist es vielleicht irgendwie nicht so gut. Ich achte immer darauf, dass der wirklich, nicht, dass er ersäuft, aber dass er wirklich unten ist. Ja. Unser alter Mensch ist mit Christus gestorben. Was bedeutet das? Ein Viertel von ihm? Die Hälfte von uns oder ganz? Gibt es jemand hier im Raum, der mal den Heidelberger Katechismus gelernt hat? Gibt es da jemand? Nicht? Den Heidelberger Katechismus. Ein Teil, ja? Da gibt es die allererste Frage im Heidelberger Katechismus. Ich musste den auswendig lernen. Damals war ich sauer, heute bin ich froh. Aber vieles weiß ich auch nicht mehr. Aber die erste Frage kenne ich noch. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die erste Frage des Heidelberger Katechismus. Und die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, mich aus der Gewalt des Teufels erlöst und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das ist die Antwort auf die Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ich gehöre ihm mit Haut und Haaren. Und genau darum ging es dem Propheten Joel bei dem Ruf zur Buße, zur Umkehr. Mit ganzem Herzen zurück zu dem alleinigen Gott. Dann wird Gott barmherzig sein, Vers 18. Dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und dann heißt es in Vers 25 bis 27, und das ist jetzt das Wunderbare, ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Rauben gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Ich will euch die Jahre erstatten. Und das ist das Wunderbare, wenn wir zu Jesus finden, wenn wir zu Gott finden. dann werden uns die Heuschreckenjahre, die uns viel im Leben weggefressen haben, die werden uns von Gott erstattet werden. Er wird uns dafür einen Ausgleich gewähren. Ist das nicht wunderbar? Da haben wir lange ohne Gott gelebt vielleicht und haben ihn immer beiseite geschoben. Und dann wenden wir uns Gott zu und er sagt, ich will dir die Jahre davor erstatten. Ich habe das mal ganz deutlich erlebt bei einem Mann in meiner früheren Gemeinde in der Hügelstraße. Der war, der hatte eine Leberzirrhose durch eine Hepatitis. Und zwar das Schlimme war, er hatte sich bei seiner Frau angesteckt. Seine Frau war gläubig, er nicht. Und er hat immer auf ihr rumgetrampelt. Ich habe ihn oft besucht, wir haben oft miteinander geredet. Und 3 Tage vor seinem Tod, er war 50 Jahre alt, als er starb, 3 Tage vor seinem Tod hat dieser Mann sich bekehrt. Und ich habe erlebt, dass Gott ihm 50 Jahre seines Lebens erstattet hat. Das war so etwas Wunderbares, was dieser Mann auf dem Sterbebett noch erleben durfte. Das erlebt nicht jeder. Würde ich mich nicht darauf verlassen, auf die Schächergnade, sonst nur genannte Schächergnade. Das ist nicht ein Ding, mit dem man spekulieren sollte. Aber in dem Leben wurde es wahr. Und der Mann hat eine solche Freude gehabt. Er hat wenige Tage nur noch zu leben gehabt. Aber es waren die schönsten und besten und wunderbarsten Tage in seinem Leben und im Leben seiner Frau. Gott hat ihm die Jahre erstattet. 50 Jahre ohne Gott hat er ihm erstattet. Die Heuschreckenjahre waren vergessen. Mit einem Augenblick. Wunderbar. Ihr sollt genug zu essen haben, wird dem Volk gesagt. Und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen, der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht zuschanden werden. Das ist es, wenn sich ein Volk oder sein Volk auch Gott zuwendet. Oder auch wenn wir uns Gott zuwenden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Das gilt für das Volk Israel, es gilt aber auch für unser Leben. Wir sollen nicht mehr zuschanden werden. Aber Joels Botschaft reicht viel weiter als in seine und des Volkes Gegenwart und das ist der Prophet der Zukunft. Wenn wir bedenken, dass Joel vor 2800 bzw. 2900 Jahren, wir wissen es ja nicht ganz genau, gelebt hat, dann wissen wir, wie viel Zeit vergangen ist, bis die in Kapitel 3 ausgesprochene Verheißung Gottes in Erfüllung gegangen ist. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über euch Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Soweit Pfingsten. 800-900 Jahre später. Aber dann kommt es. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel, auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis, der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und das ist etwas, was noch in der Zukunft vor uns liegt. Vor dieser Welt liegt, sage ich mal. Nicht vor uns, aber vor dieser Welt liegt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen hat. Das alles war ja zum Teil nur eine Teilerfüllung, die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten und die damit verbundene globale Gnadenzeit, die sich jetzt dem Ende entgegenzuneigen scheint. Und diese Verheißung geht eben weiter, bis zur Wiederkunft Jesu. Dann wird auf dem Berge Zion und Jerusalem wird Errettung sein und der Herr wird, wie der Herr verheißen hat und bei den Entronnen, die der Herr berufen hat. Und dann in Vers 4 wird von dem schrecklichen Tag des Herrn gesprochen werden. Kapitel 4, denn ich sehe in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen, will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. Sie haben das Los um mein Volk geworfen, haben Knaben für eine Hure hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken. Auf, alle Heiden ringsum, kommt und versammelt euch. Dahin führe du hinab, Herr, seine Starken. Die Heiden sollen sich aufmachen und kommen zum Tal Josaphat, dann will ich dort sitzen und richten alle Heiden ringsum. Das Tal Josaphat liegt genau zwischen dem Ölberg und der schönen Pforte. Manchmal sehen wir ja Bilder, wo die Moschee noch drauf ist und wo die Tempelmauer da ist oder wo man den Blick vom Ölberg hat. Genau zwischen dem Ölberg und der schönen Pforte ist das Tal Josaphat. Und dort wird das Gericht Gottes stattfinden, nirgendwo sonst. Der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung der Christen, die zum Leib Christi gehören, und der Wiederkunft Jesu, wo er noch einmal persönlich in die Geschicke dieser Welt eingreifen wird. In dem tausendjährigen Reich, das sowohl Hitler selbst errichten wollte, wie auch die Bewegungen unserer Zeit, die es aber missbrauchen, die missbrauchen die Verse aus Jesaja 2, Vers 3b und 4. Da heißt es hier, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem, und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und gerade diesen Vers missbrauchen unwissende Menschen, verdrehen die Bibeltexte. Nicht wir machen Sicheln zur Pflugscharen, sondern der Herr von Zion aus, von ihm wird die Weisung ausgehen. Er ist die Ursache des Friedens, nicht wir. Gerade diejenigen, die heutzutage am meisten gegen Israel sind, machen sich diesen Vers zu eigen, Schwerter zu Pflugscharen und übersehen dabei, die Weisung geht von Zion aus. Das lehnen sie ab, versuchen es selbst, aber ohne Gott geht es nicht. Und am Ende steht eines klar und deutlich fest, Kapitel 4, 20 und 21. Aber Juda soll für immer bewohnt werden und Jerusalem für und für. Und ich will ihr Blut nicht ungesühnt lassen und der Herr wird wohnen zu Zion. Das Buch Joel, nicht ganz 3000 Jahre alt, und doch hat es eine Botschaft für das Volk Israel damals und für das Volk Israel heute und auch für uns heute. Kehrt um, wendet euch Gott zu und es wird euch nichts passieren. Das Gericht Gottes wird euch nicht treffen. Bleibt ihr bei eurem falschen Weg, dann habt ihr keine Chance, dem Gericht Gottes zu entgehen. Klare Worte. Bei Gott ist immer Klartext angesagt. Das will aber heute niemand hören. Jedenfalls die wenigsten wollen das hören. Und zumeist wollen es nur die hören, die umgekehrt sind. Aber Gottes Wort bleibt Wahrheit in Ewigkeit, ob wir das wollen oder nicht. Ob wir es hören wollen, ob wir es glauben wollen, ist da relativ unbedeutend. Und deshalb müssen wir uns prüfen, wo stehe ich eigentlich? Ganz oder gar nicht? Denn Christus gab sein ganzes Leben für uns, damit wir Frieden mit Gott haben und das Gericht Gottes nicht zu fürchten brauchen. Und er ist es, der uns einlädt, so wie Joel das Volk Israel eingeladen hat. Lädt er uns ein, kehr um, wenn du auf einem falschen Wege bist. Lass dich auf Jesus ein oder wieder auf Jesus ein. Er schenkt dir den Heiligen Geist und das Leben und das, was wirklich zählt und bleibt. Und er wird die Heuschreckenjahre auch in deinem Leben.